Hallo und herzlich willkommen zu Ressourcen neu denken, dem Podcast der DGAW zu Trends und Themen der Kreislaufwirtschaft. Mein Name ist Marvin Müller und in der heutigen Folge schauen wir uns mal eine innovative Technologie an, mit der das Unternehmen OptoCycle im Moment von sich reden macht. Ganz kurz vorab, OptoCycle selbst wurde 2022 von Max Gerken und Lars Wolf in Tübingen gegründet und hat eine Plattform entwickelt, die mithilfe von Kameras die Zusammensetzung von Bauschutt analysiert und bestimmt, welche Komponenten sich für eine Wiederverwendung eignen. Also eine sehr, sehr spannende Technologie, und dazu im Interview heute als Gast ist dann auch Max Gerken, denn wer könnte besser darüber informieren als er selbst? Max, hallo, erstmal herzlich willkommen im Podcast.
Hallo Marvin, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, vielleicht ganz vorab, also ich werde jetzt nicht deinen Lebenslauf in aller Länge hier einmal wiedergeben. Wer sich gerne mehr über dich informieren möchte, kann das machen. Ein Link ist in den Shownotes. Ich möchte zu Beginn nur sagen, du hast BWL an der Uni Tübingen studiert, warst danach, und das finde ich halt so interessant, Verkaufsleiter bei Lidl und beschäftigst dich nun mit mineralischen Bauabfällen bei OptoCycle. Das finde ich ein spannender Werdegang. Wie kommt man denn von BWL über Lidl und jetzt hin in die Selbstständigkeit mit OptoCycle in die Baubranche?
Ja, das ist wirklich eine sehr gute Frage, und hätte mir das jemand vor 5 Jahren erzählt, hätte ich wahrscheinlich auch gedacht, du spinnst doch. Das war nie das, was ich mir eigentlich mal in meinem Leben gedacht habe, was ich machen möchte. Aber wie es so ist, die Sachen kommen dann manchmal ganz spontan. Im Grunde genommen habe ich bei Lidl angefangen, damals immer schon mit dem Gedanken, mich mal selbstständig zu machen. Ich hatte immer den großen Traum, in die Tradition der baden-württembergischen Hidden Champions zu treten und eine Lösung zu entwickeln, welche überall auf der Welt eingesetzt werden kann, wo aber am bestenfalls eigentlich niemand weiß, wo sie eigentlich herkommt und wer es eigentlich macht. Also so ein typischer Hidden Champion einfach. Und habe dann während meiner Tätigkeit bei Lidl, bin ich auf ein ganz anderes Problem gestoßen, was man eigentlich mit Kameras lösen kann. Und zwar ging es darum, dass wir Obst und Gemüse an der Kasse erkennen wollten, damit sich der oder die Kassiererin die Eingabe von diesen dreistelligen Nummern sparen kann, was für ganz, ganz viele Probleme im Prozess gesorgt hat. Und das habe ich zusammen mit meinem Co-Gründer Lars Wolf damals entwickelt. Und wir haben diese Technologie entwickelt, und dann kam das eins zum anderen. Ich habe einen ganz tollen Freund von mir und Wegbegleiter bei OptoCycle kennengelernt. Das war der Daniel Immenhäuser, selber geschäftsführender Gesellschafter von einem großen Entsorgungsunternehmen im Bereich der Mineralik. Sitzt in Frankfurt und war abends essen und hat gesagt, du Max, was ihr mit euren Kameras mit Obst und Gemüse machen könnt, das könnt ihr doch bestimmt auch mit Bauschutt machen. Und der Abend war schon etwas länger gewesen, und wir waren natürlich total überschwänglich und gesagt, ja klar, können wir das machen. Und dann sind wir da so reingerutscht, und dann war ab dem nächsten Tag quasi unser Businessmodell der Bauschutt, beziehungsweise die Erkennung von dem Bauschutt. Und jetzt 3,5 Jahre weiter habe ich für mich selber entschieden, ich habe alles richtig gemacht. Habe auf jeden Fall die richtige Firma gegründet. Witzigerweise ist die Schwarzgruppe jetzt selber mit Lidl 3,5 Jahre später auch dazu übergegangen, diese Lösung, die wir damals für Obst und Gemüse an der Kasse entwickelt haben, jetzt selber zu entwickeln.
Guck mal.
Und deswegen hoffe ich so ein bisschen, dass sich dieser gute Riecher, den ich damals mit Lars gehabt habe, dass wir den auch im Bauschutt haben, und dass das auch einfach genauso weitergeht, wie es jetzt die letzten 3,5 Jahre gut geklappt hat.
Wie war das denn für dich jetzt am Anfang in die Baubranche zu wechseln? War das eine große Hürde? Ist dir das leicht gefallen?
Eigentlich überhaupt nicht, Marvin, weil du musst dir das so vorstellen, ich kam natürlich von der Uni, ist sehr akademisch alles gewesen, und kam dann 2,5 Jahre zu Lidl. Und das Schöne, was ich da bei Lidl gelernt habe, ist wirklich so kennenzulernen, was harte Arbeit bedeutet und was harte Arbeit mit den Händen bedeutet. Also kannst du dir so vorstellen, wir haben jeden Morgen um 6 Uhr angefangen, Obst und Gemüse einzuräumen. Da musstest du mal ganz kurz 8 Paletten innerhalb von einer Stunde, 8-Euro-Paletten innerhalb von einer Stunde ins Regal räumen. Und dann ging es weiter mit den anderen Lieferungen. Und die Baubranche hat sehr, sehr viel Parallelen dazu. Und das ist eine Branche, wo ganz viel händisch gemacht wird, immer noch händisch gemacht wird, aber nicht, weil die Baubranche per se sagt, ich finde Digitalisierung blöd. Einfach dessen geschuldet, da viele Arbeiten einfach deutlich schwerer zu digitalisieren sind als eine Excel-Liste zum Beispiel. Also eine Excel-Liste kann keine Straßen bauen.
Na klar.
Oder auch eine KI kann noch keine Straßen bauen. Und deswegen Mentalität war ähnlich und ich habe die Branche seit dem ersten Tag an gemocht, geliebt, die gesamte Abfall- und Recyclingbranche. Ich habe bis jetzt nur positive Erfahrungen gemacht. Da gilt ein Handschlag noch, da gilt noch ein Wort, was man sich gibt. Und das ist eine tolle Branche, in der man arbeiten kann eigentlich.
In diesen händischen Prozessen, die du jetzt beschrieben hast, und du hast auch schon das Thema KI angesprochen, ja. Wir hatten schon Kameras angesprochen, die ihr nutzt. Vielleicht kannst du ja beschreiben, also wo positioniert ihr euch denn mit OptoCycle darin und was macht ihr eigentlich alles?
Genau, also um das mal ein bisschen einmal abstrakt und einmal genau zu erklären. Von der abstrakten Sichtweise her, haben mit OptoCycle eine sogenannte Single Source of Truth gebaut. Das heißt im Grunde genommen, wir bewerten Materialien komplett neutral und komplett unbeeinflusst von möglichen systematischen Fehlern. Das machen wir im Grunde genommen überall im Prozess. Das machen wir an der LKW-Waage zum Beispiel, also über der Ladefläche eines LKWs. Das machen wir beim Abkippen von einem Material, also auf einer Kippstelle. Oder auch über einem Förderband. Das sind überall die Orte, wo unsere Technologie eingesetzt werden kann. Wir machen das zum Beispiel auch auf Zügen. Im Grunde genommen kannst du es dir so vorstellen, überall da, wo Material sichtbar ist, können wir mit OptoCycle eine Information über dieses Material liefern. Und um das jetzt mal ganz genau einmal an einem Beispiel zu erklären. Wir haben einen LKW, der hat einen 170101, also einen Beton geladen. Kommt auf den Recyclinghof, wo er zu einem Recyclingprodukt verarbeitet werden soll. Und im Grunde genommen sagt dir unser System, was sind die Materialparameter? Also erstmal, der einfachste ist quasi, ist das überhaupt eine 170101? Also haben wir überhaupt einen reinen Beton? Dann in dem zweiten Schritt die Kantenlängen von dem Material. Bei Beton ist es zum Beispiel wichtig, der darf nicht zu groß sein, sonst passt er nicht mehr in den Aufgabetrichter von deinem Brecher rein. Können wir dir sagen, sind die Kantenlängen in Ordnung? Dann können wir dir sagen, ist da viel Stahlbewehrung drin? Ja, nein, wie viel Prozent? Wir können dir sagen, was sind die Feinanteile? Die Feinanteile sind meistens was der Verwerter in der normalen Trockenaufbereitung schwer danach weiterverwerten kann, weil die Produkte, die er herstellt, immer eine gewisse Korngröße haben müssen. Das heißt, das sind dann einfach so Körnungen, die quasi unten aus der Lieblinge rausfallen. Die möchte er nicht haben. Und all diese Informationen gibt OptoCycle komplett automatisch im Prozess, komplett neutral und vor allem live. Und damit schaffen wir quasi Mehrwert für unsere Kunden. Wir sortieren für unsere Kunden nicht, sondern wir geben unseren Kunden Informationen über das Material.
Okay, das heißt, das eigentliche Recycling, also das findet dann nicht bei euch statt oder da habt ihr dann im Prinzip nichts mehr mit zu tun, das findet dann vor Ort statt. Das heißt, auch die Anwendung der Gesteinskörnung nach dem Recycling und so weiter, das passiert dann auch an anderer Stelle, richtig?
Genau, exakt. Also so kannst du dir das vorstellen. Also wir geben in dem Aufbereitungsprozess auch noch Informationen. Da haben wir zum Beispiel dann unsere Systeme mit dem Förderband und können damit dann einzelne Prozessschritte überwachen, Prozessschritte steuern. Aber im Grunde genommen sind wir ein Informationsgeber. Wir werden dafür bezahlt, dass wir unseren Kunden die bestmögliche Information für ihr Material geben.
Okay. Gut, bevor wir noch ein bisschen auf die Technik gucken, würde ich gerne erstmal noch was zum Unternehmen bzw. zur Gründung auch und auch der Marktpositionierung erfahren. Also erstmal, war es für dich schwierig, ein Unternehmen in Deutschland zu gründen, wenn man mal auf die Bürokratie gerade in der Baubranche guckt? Gab es da Probleme? War das einfach oder wie waren deine Erlebnisse und Erfahrungen?
Ja, das ist so ein Thema, mit dem wir Gründer oft konfrontiert werden. Also auch mit dieser Frage, war es schwierig oder war es nicht schwierig? Ich persönlich habe da eine vielleicht etwas speziellere Einstellung zu. Ich sag, bei uns dauert eine Firmengründung etwas länger als zum Beispiel in irgendeinem nordischen Staat, wo das einfach per Mausklick erledigt ist. Aber im Grunde genommen ist das ja nicht das Problem. Also eine Firma gründet man einmal im besten Fall. Das war einmal ein Aufwand, zum Notar zu gehen. Das war einmal ein Aufwand, da quasi einen Vertrag zu machen und das beim Handelsregister einzutragen. Ja, das hat 3 Wochen gedauert, 4 Wochen. So, aber dann war es auch rum. So, deswegen da jetzt speziell immer, das machen, glaube ich, auch viele Gründer immer so Bürokratie-Bashing an der Stelle, finde ich Quatsch. Das ist was, das stört dich nicht in deinem täglichen Doing. Was uns aber wirklich stört, und das ist was quasi auch so ein bisschen aus dem Thema Bürokratie kommt, ist, Deutschland ist ein Land, was die besten Voraussetzungen auf der ganzen Welt meiner Meinung nach bietet, um eine Firma zu gründen, vor allem im B2B-Bereich, weil wir so eine starke Wirtschaft haben, wir haben so einen starken Mittelstand, wir haben so eine starke Baubranche mit wirklich ganz, ganz tollen familiengeführten Unternehmen, die auch noch in Generationen denken und nicht in Quartalen. Aber wir haben natürlich eine sehr, sehr hohe Regulierung und Normung. Das ist auf der einen Seite sehr gut, weil das natürlich eine gewisse Sicherheit bietet in gewissen Prozessen. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Innovationsblocker. Und meiner Meinung nach ist das Problem, was wir aktuell haben, dass immer wieder neue Normen hinzukommen, dass aber bestehende Normen gar nicht gechallenged werden auf ihre Gültigkeit, ob die überhaupt noch sinnvoll sind. So. Und ich glaube, wenn man das ganze Thema Bürokratie in eine Nutshell packen würde, würde ich sagen, ja, Digitalisierung, alles wichtig, total wichtig, dass ich online mein Auto melden kann. Aber das sind nicht die Punkte, die unsere Wirtschaft hemmen. Meiner Meinung nach sind die Punkte wirklich die uns als junge Unternehmen gerade hemmen. Diese Normung, die sich quasi immer weiter aufbaut, ohne abgebaut zu werden. Und das ist der Punkt, der uns am meisten auch bei Optosacker betrifft, ja.
Du hast jetzt gerade für die Baubranche schon angesprochen, dass es da noch Traditionen gibt oder eben auch Unternehmen. Ne? Du hast die Generation angesprochen, also es wird in Generationen gedacht, familiengeführte Unternehmen. Ich muss jetzt dazu sagen, die sind ja meistens nicht für Innovationen unbedingt bekannt. Also wenn man über moderne Innovationen und es geht schnell, dann denkt man nicht unbedingt an familiengeführte Generationenunternehmen. Wie erlebst du das denn also mit eurer Technologie und eurem Unternehmen, gerade im Bereich Digitalisierung? Wird das gut angenommen? Gibt es viele Nachfragen oder ist man da eher vorsichtig?
Also, da muss ich jetzt meine Lanze brechen, weil das höre ich auch immer wieder und ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Also, meiner Meinung nach sind familiengeführte, traditionsreiche Unternehmen der Träger für Innovation. Weil Innovation funktioniert nur in einem Risikoumfeld. Du kannst Innovation nur dann machen, wenn du auch jemanden hast, der sagt, ich bin bereit, das Risiko einzugehen. Und unserer Erfahrung nach sind Konzerne meist nicht bereit, dieses Risiko einzugehen. Konzerne warten, bis das mal funktioniert hat und dann sagen sie, jetzt adaptieren wir. Aber für uns waren die wirklich großen Unterstützer, das waren unsere Unternehmen, unsere Kunden der ersten Stunde, das waren ein Otto Dörner in Hamburg, das waren ein Heinrich Fees in Kirchheim, das waren Blasius Schuster in Frankfurt, um jetzt nur mal drei exemplarisch zu nennen, ich könnte jetzt noch ganz viel mehr aufzählen, das waren die Grünen Engel in Nürnberg. Das sind die Unternehmen gewesen, die Optocycle ermöglicht haben. Weil da sitzen Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen, die in diese Firma gehört, und die sagen, Jungs, ich glaube an eure Idee. Ich glaube, dass das die Branche nach vorne bringt und ich bin bereit, da ein Risiko einzugehen. Weil diese Leute wissen, was es bedeutet, ein Risiko einzugehen. In einem Konzern, das ist auch wieder eine provokante Aussage, in einem Konzern weiß doch niemand, was ein Risiko ist. Da hängt doch niemand persönlich dran. Also wenn ich beim Daimler arbeite und ich bin da, keine Ahnung, Head of Motorenentwicklung und ich mache einen Fehler, im schlimmsten Fall, okay, dann ist mein Job weg, ja. Aber das ist der allergrößte Worst Case und der tritt ja auch meistens nicht ein. Sondern was eintritt, ist quasi, ich werde weggelobt mit ganz, ganz viel Geld. Und wenn du in einem familiengeführten Unternehmen als Inhaber einen Fehler machst, dann ist es dein Geld. Dann ist es das Geld, wo deine Mitarbeitenden von bezahlt werden. Und deswegen haben diese Leute ein ganz anderes Risikobewusstsein und können diese Risiken auch tragen. Und deswegen sind meiner Meinung nach das die größten Innovationsförderer in der gesamten Branche, ja.
Vielleicht kommt daher auch das Vorurteil der Risikoaversion einfach, weil es eben das eigene Kapital ist oder gut, ich lasse das mal so stehen. Ich würde an der Stelle dann gerne einmal weitergehen und mal
Ja.
ein bisschen auf die Technik gucken. Du hast
Gerne.
vorhin, wir hatten das ganz kurz mal anklingen lassen, so als Buzzwords, wir hatten die KI schon, wir hatten die Kameras schon. Wenn man das ein bisschen übersetzt, dann reden wir ja über Algorithmen und über Sensorik. Kannst du da ein bisschen zu erzählen, wie eure Technik denn eigentlich funktioniert?
Ja. Also, das erste Buzzword haben wir schon gedroppt, KI. Das ist
Ja, es darf ja nicht fehlen, ne? Es
genau.
ist, ja.
Genau, vielleicht dazu, also im Grunde genommen, was wir machen ist, wir haben einen Messapparat, machst es technisch und dann wieder genau, abstrakt genau, ein Messapparat, in unserem Fall ist es eine Kamera. Damit messen wir Licht, also im Grunde genommen einen Teil des elektromagnetischen Spektrums zwischen 380 Nanometer bis 1700 Nanometer, also so roundabout visible light, near infrared und shortwave infrared. Das sind die spektralen Kanäle, die wir mit unserem Kamerasystem messen können. Und diese Messergebnisse, diese Bilder werden dann in einen Algorithmus gegeben. Das ist ein sogenanntes neuronales Netz. Das ist eine Technik des maschinellen Lernens. wo ein Algorithmus aufgrund von Eingangsbildern lernt, Materialien zu erkennen. Das ist relativ einfach. Ich mache es in einem ganz simplen Beispiel. Wir geben diesem neuronalen Netz als Trainingsdaten zum Beispiel 100 Bilder von einem Kaffeebecher und sagen, das ist ein Kaffeebecher. Und nach 100 Bildern weiß dann dieses Netz, was ein Kaffeebecher ist, kennt die abstrakte Definition eines Kaffeebechers auf Grundlage der Trainingsdaten. So. Das machen wir jetzt genauso mit Bauschutt. Und dann ist es quasi nur noch am Ende des Tages, diese Ergebnisse zur Anzeige zu bringen. Das ist ein dreistufiger Prozess. Die Kameras nehmen ein Bild auf. Das neuronale Netz analysiert das Bild, also die KI, würde man sagen, um das Passwort noch einmal zu verwenden, analysiert dieses Bild auf die Eigenschaften und Parameter. Und die Ausgabe erfolgt dann quasi per Schnittstelle an der hintergeschaltete Programme, ERP-Systeme etc. oder über die Anzeige in unserem eigenen Dashboard, welches dann der Kunde bedienen kann. Ja.
Gibt es an der Stelle denn noch einen manuellen Prozess, also dass die Bilder oder die Ausgabe nochmal dann überwacht wird, oder funktioniert das komplett digital?
Das funktioniert komplett autonom. Also wir bauen alle unsere Systeme so mit der Grundthese, dass da kein Mensch mehr eingreifen muss. Genau.
Okay. Jetzt hattest du ja schon beschrieben, also die Kamera, die wird ja in bestehende Anlagen eingesetzt, beziehungsweise euer Gesamtsystem wird ja in bestehende Anlagen eingesetzt. Ist man in der Positionierung da flexibel? Also du hattest eben schon angesprochen, es kann an der LKW-Waage eingesetzt werden. Funktioniert das auch auf dem Förderband oder gibt es so eine optimale Positionierung, wo du sagst, also am besten kommt das System dorthin?
Nee, also das kann überall eingebaut werden. Also wir sind auch komplett flexibel. Wir haben, wie gesagt, wir haben verschiedenste Kunden an verschiedenen Punkten, die dieses System einsetzen. Bei uns heißt das Truck-Imager an der Waage, Heap für Hauptwerks-Imager, überall da, wo abgekippt wird, und Belt-Imager, überall da, wo wir auf dem Förderband sind. Und diese drei Produktgruppen gibt es, und da kannst du dann komplett frei entscheiden, ob du deine Kamera hinterm Vorbrecher, hinterm Sieb, vorm Sieb, egal wo du es haben möchtest, kannst du das Kamerasystem positionieren, wo es für dich eben die bestmögliche Informationsgewinnung darstellt. Also du fragst dich immer, wo möchte ich eigentlich Informationen? Also ich sage es unseren Kunden immer so, wenn ihr so kleine Bauschuttexperten hättet, die ihr im Prozess irgendwo hinsetzen dürftet, wo wäre das? So, und dann kriegen wir die Aufnahmepunkte.
Wie aufwendig oder wie langwierig ist die Installation?
Das kommt ganz drauf an. Im Normalfall ist das sowas, was innerhalb von 3 bis 4 Stunden erledigt ist. Das heißt, das
Oh,
ist
okay.
wirklich super easy.
Sehr schnell, ja.
Genau, wir fahren da auch in all unseren Prozessen einen kompletten Lean-Ansatz und machen die so schlank wie möglich und so effizient wie möglich auch vor allem, damit unsere Kunden wirklich damit keinen weiteren Aufwand haben. Weil das ist das Wichtigste, finde ich. Die Kunden haben jetzt schon so viel zu tun und wir wollen ja eine Arbeit von dem Kunden abnehmen und nicht noch mehr Arbeit machen. Deswegen ist mir das auch mal ganz wichtig, dass sich mit unserem System niemand lange beschäftigen muss. Genau. Es gibt keine großen Schulungen oder sowas, sondern das ist so einfach gebaut, dass das jeder, der schon mal im Internet war, bedienen kann.
Und bei Ausfällen, dann kommt ihr raus oder kann das selber repariert werden?
Genau, also wir haben verschiedene Ausfalllevel. Es gibt manche Ausfälle, die können wir over the air beheben, wenn wir Softwareprobleme haben. Es gibt Ausfälle in der Hardware, da müssen wir dann austauschen und meistens schicken wir dann einfach ein Austauschgerät. Also unsere Geräte sind ungefähr so groß wie ein Schuhkarton und dann kann der
Okay.
Kunde die einfach reinsetzen, das nächste Gerät, das andere Gerät rausnehmen, zurückschicken und dann ist es so.
Okay.
Genau.
Ja. Okay, was habt ihr denn bei der Auswertung oder bei der Kamera überhaupt bei der Erfassung für technische Grenzen? Also zum Beispiel, wenn wir an Durchsatzmengen denken, Staub auch, der natürlich entsteht, ne, gerade in den LKW, aber auch Verbundwerkstoffen oder sowas.
Also technische Grenzen ist, glaube ich, kann man ganz gut so ausdrücken. Wir sehen das, was sichtbar ist. Also wir sehen quasi mit unseren Technologien die Oberfläche des Materials. Wir können nicht durch das Material durchschauen. Das ist keine Technologie wie Röntgen oder Terahertzstrahlung oder ähnliches, wo man quasi ein Gesamtbild bekommt. Das geht nicht. Wenn jetzt natürlich der LKW geplant ist, dann können wir auch schon die Planer durchschauen. Das sind so die ganz typischen Concerns. Staubprobleme hatten wir selten, beziehungsweise fast noch gar nicht. Das ist was wir noch nie erlebt haben bei unseren Kunden. Das ist auch immer was wir am Anfang gedacht haben, wäre vielleicht mehr.
Ja.
Ist es
ja,
aber
ist auch
gar
irgendwie
nicht.
naheliegend, ne?
Ja,
Deswegen habe ich auch
genau.
daran als erst gedacht, genau.
Denkt man auch immer so, also habe ich auch damals gedacht und hat sich herausgestellt, ist wirklich überhaupt gar kein Problem. Genau, also eigentlich im Grunde genommen ist es nur diese Beschränkung, wir sehen das, was sichtbar ist. Und wenn es nicht sichtbar ist, also entweder wenn es abgedeckt ist oder es ist versteckt, dann können wir es nicht bewerten, ja.
Das wäre eigentlich jetzt auch meine nächste Frage gewesen, dann nämlich eben genau, die Sensortechnik erkennt eben ja die Oberfläche. Und also wie geht ihr denn damit um? Wäre es dann nicht doch eigentlich am besten direkt am Förderband zu schauen, weil man das Material dann ein bisschen ja flächiger liegen hat? Oder was passiert zum Beispiel auch mit Materialien, die nicht sortenrein sind?
Also, im Grunde genommen, was passiert mit Materialien, die nicht sortenrein sind? Das ist eigentlich kein Problem, weil da geben wir eben dann eben den Anteil der jeweiligen Materialien an. Das heißt, dann zum Beispiel jetzt mal als Beispiel, wir machen das nicht nur für Bauschutt, also das ist ja an der Stelle noch zu sagen. Also wir haben auch Kunden, die nutzen unser System für Bioabfälle oder für AZV oder für Holzabfälle. Da geben wir quasi einen Anteil von dem Störstoff im Material an. Also zum Beispiel beim Bioabfall zum Beispiel den Kunststoffanteil. Genau. Und über den Förderband, ja, machen wir auch. Im Grunde genommen, es gibt Kunden, die haben unser System an allen drei Standorten. Also im Sinne vom LKW abkippen und auf dem Förderband. Und jedes Mal sehen sie quasi mehr vom Material. Aber wenn das Material auf dem Förderband ist, kann ich zum Beispiel keinem Kunden mehr zuordnen. Das heißt, du hast bei jedem einzelnen Schritt Pros und Cons, die dafür und dagegen sprechen. Und du musst dir dann quasi als Kunde überlegen, wie baue ich jetzt, welche Systeme will ich einbauen, welche Probleme beziehungsweise welche Beschränkungen kann ich in Kauf nehmen. Genau, also es gibt die eierlegende Wollmilchsau, wie immer eigentlich nicht. Deswegen muss man da immer klug in den Prozess reingucken und sagen, was ist denn gerade für dich sinnvoll, ja.
Klar. Ja, so Technologien sind natürlich auch immer ein Kompromiss, ne? Und man muss sich dann eben
Klar.
für das entscheiden, was dann am meisten Sinn macht, ne? Welche Genauigkeit hat denn euer System? Also erkennt ihr solche nur die Abfallschlüssel oder kann auch eine prozentuale Zusammensetzung des Materials erkannt werden? Wie funktioniert das?
Also Genauigkeit und Eigenschaften würde ich einmal trennen. In der
Ja.
Genauigkeit kommt es auf das Material an. Wir haben Materialien, da sind wir bei 99% Genauigkeit. Wir haben Materialien, da sind wir bei 85, 84% Genauigkeit. Das ist so die Range, die es bei uns gibt. Das machen wir unseren
Hast du
Kunden
da
da.
Beispiele für? Also welche
Ja,
Materialien sind
klar.
leicht, welche sind.
Zum Beispiel Boden. Also einen Boden zu erkennen, da sind wir bei 99%. Also einen Boden erkennen wir immer. Was schwieriger ist, ist zum Beispiel was haben wir denn jetzt zum Beispiel? Ein Gleisschotter zum Beispiel. Also ein Gleisschotter zu erkennen, da sind wir jetzt nicht bei 95% oder 96%, da sind wir eher in den hohen 80er% Bereichen. Genau. Wird aber immer besser. Also wir lernen ja mit jedem Datenpunkt dazu und wir trainieren unsere Modelle in so kleinen Iterationszyklen, deswegen da werden wir dann quasi immer iterativ besser. Zu den Eigenschaften, was wir erkennen können, Abfallschlüssel, Materialzusammensetzung auch, in einem gewissen Grenzen. Also wir können jetzt nicht bei einem gemischten Bauschutt zum Beispiel sagen, das sind jetzt 60% Beton, 30% Ziegel, 10%, keine Ahnung, Holz oder sowas. Das geht nicht. Noch nicht. Das ist unser Ziel für dieses Jahr oder für nächstes Jahr, besser gesagt. Das ist dann quasi die V2, die wir dann da ausrollen möchten, die genau das kann. Aber aktuell ist es noch nicht möglich. Aktuell beschränken wir uns dann eher quasi noch auf Störstoffe, Kantenlängen und Störstoff erkennen wir zum Beispiel eigentlich alles, was ein Störstoff ist. Holz, Plastik, etc. Genau, ja.
Und ab wann entscheidet der Algorithmus, was für ein Abfallschlüssel die Fraktion ist?
Im Grunde genommen haben wir einen großen gelabelten Datensatz mit kuratierten Bildern und gelabelten Bildern. Und wenn der Algorithmus auf dem Bild quasi einen Abfallschlüssel wiedererkennt, dann gibt er den aus.
Okay.
Genau. Es ist ein bisschen, es tut mir leid, wenn ich die Fragen vielleicht auch für die Hörer und Hörerinnen nicht so 100% genau beantworten kann. Das ist aber eine schwierige Frage, weil diese Algorithmik eben so gebaut ist, dass man als Konstrukteur des Algorithmuses bei der Konstruktion nicht weiß, welche Parameter auf dem Bild für die Entscheidung zuständig sind. Man kann das dann auch rausgeben über sogenannte Heatmaps. Dann kann man sich anschauen, okay, welche Parameter des Bildes haben jetzt den Algorithmus am meisten beeinflusst. Das geht. Aber man kann das jetzt nicht im Vorfeld irgendwie einstellen, zu sagen, hey, guck mal bitte nur nach dem oder nach dem oder nach dem.
Okay. Gut, dann würde ich jetzt gerne noch einmal auf die Betreiberseite schauen. Also gerade wenn wir auf, ich sag mal, vergleichsweise günstige Stoffströme schauen, ist es dann trotzdem lohnenswert, in so eine Technik wie eure zu investieren? Ich meine, klar, du sagst natürlich ja, aber ich meine, es sind natürlich Investitionen, die getätigt werden. Ist das für Betreiber lohnenswert oder hast du da auch manche, die sagen, nee, also das macht mir einfach den gesamten Prozess zu teuer?
Ja, also erstmal möchte ich mit einem Vorurteil aufräumen, das ich immer wieder ge bekomme, dass das eine hohe Investition sei. Also wir sind ein sogenanntes Product as a Service Modell. Das heißt, im Grunde genommen zahlt der Kunde bei uns eine monatliche Gebühr dafür, dass er die Informationen von uns bekommt. Und diese monatliche Gebühr ist natürlich so bemessen, dass sie von jedem Kunden gezahlt werden kann, dass jeder Kunde dadurch eine Verbesserung in seinem Prozess hat. Das heißt, dass wir reden jetzt nicht über irgendwie hunderttausende Euro oder sowas für unsere Technologie. Weit, weit davon weg. Ich möchte am besten dafür ein Beispiel geben. Und zwar, wir haben natürlich große Kunden, habe ich vorhin schon angesprochen, Otto Dörner, Heidelberg Materials, Cemex, Alba etc., die ganz großen. Aber wir haben auch kleinere Kunden. Die sind vielleicht nicht immer so sichtbar, aber unser kleinster Kunde hat einen Durchsatz von, ich muss jetzt lügen, meine 15.000 Jahrestonnen. Das ist im Bauschutt sehr,
Ist
sehr, sehr,
wenig,
sehr
ja.
wenig. Ja, wirklich sehr, sehr wenig. Und der hat unser System. Warum hat er unser System? Wir ersetzen mit unserem System quasi seinen gesamten Annahmeprozess. Das heißt, er hatte davor eine Person in der Waage sitzen, die er den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als zu warten, bis ein LKW kommt. Oft kam keiner, wird gesagt.
Ja gut, bei
Und
15.000 Tonnen dann.
genau, kommt ja, ich glaube, jeden Tag kam schon einer, zwei oder so. Aber
Ja.
ja, genau, auf jeden
Aber
Fall.
es kommen nicht hier minütlich die LKW
Genau,
angefahren,
auf
ja.
jeden Fall hat er den kompletten Prozess damit digitalisiert. So, und jetzt hat er halt auf einmal, der hat die Person jetzt nicht rausgeschmissen, aber die kann jetzt in seinem Unternehmen andere Sachen machen, wofür er sie auch viel besser gebrauchen kann. So, das heißt, wir haben eine Win-Win-Situation und das hat sich für den mindestens viermal gelohnt, unser System zu installieren, obwohl er so sehr klein ist. Und auf der anderen Seite haben wir einen Kunden, das ist ein etwas größerer Erdbauer, also etwas größer im Sinne von, ich will jetzt mal schätzen, 40, 50, 60 Mitarbeitende. Der hat mit uns, der hat damals unser System genommen und wollte aber, dass das noch mehr Arbeit wegnimmt. Und dann haben wir quasi mit ihm zusammen so eine Self-Service-App entwickelt, wo einfach die Fahrer einen QR-Code scannen und sich mit Hilfe von unserem System vollautomatisch am Platz anmelden können und dieser ganze Wagenprozess etc. wegfällt. So, und das ist für die eine Riesenerleichterung, weil die kriegen wieso gerade kein Personal mehr. Also frag mal in der Branche, was gerade der Fachkräftemangel wirklich bedeutet für die Bauindustrie. Es ist krass. Die freuen sich über jede Tätigkeit, die ihnen abgenommen wird. Die Waage hat sowieso heute schon irgendwie 1.000 Tätigkeiten, die sie ausführen muss. Und das heißt, es ist eine Riesenarbeitserleichterung für Mensch, für das Unternehmen, für den Prozess. Und ja, deswegen, ich habe noch niemanden erlebt, der mir gesagt hat, hey Max, ihr seid zu teuer, das rechnet sich für mich nicht. Genau.
Das ist ja auch der Idealfall aller digitalen Systeme und gerade auch von KI, dass eben dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort eben die Zeit haben, um andere Tätigkeiten, wichtigere Dinge vielleicht auch zu
Ja.
tun, die eben dann von Menschen nur erledigt werden können,
Ja,
ne?
vollkommen richtig, vollkommen richtig.
Mich würde mal interessieren, also jetzt für alle, die vielleicht neugierig geworden sind oder die vielleicht sich auch so ein System selbst vorstellen könnten, gibt es eine Möglichkeit, das zu testen? Kann man sich das anschauen vor Ort? Bietet ihr das an? Gibt es sowas wie eine
Klar.
Demo?
Klar. Also wir bieten immer gerne Besichtigung an. Wir haben Kunden von uns, die dafür immer gerne zur Verfügung stehen, dass man sich das vor Ort anschauen kann. Wir machen immer in der ersten Instanz immer so ein kurzes Online-Kennenlernen, wo ich dir eine kurze Online-Demo gebe von dem System. Und wir haben jetzt nicht den klassischen Netflix-Test-Zeitraum, den man haben kann, aber wir geben eine Zufriedenheitsgarantie, dass wir sagen, wenn jemand bei uns unser System haben möchte, dann zahlt er erst dann für die monatliche Gebühr, wenn er auch wirklich mit seinem System zufrieden ist. Und bis jetzt konnten wir jeden Kunden damit dazu bringen, dass er sagt, finde ich geil, mache ich. Ich würde mich freuen, wenn natürlich durch den Podcast und auch durch unser gemeinsames Gespräch noch mehr Leute darauf aufmerksam werden. Ja.
Kontaktdaten sind in den Shownotes auch, also wer da Interesse hat, gerne einmal reingucken. Okay, super, da haben wir doch mal einen sehr schönen Rundumblick bekommen. Mich würde jetzt aber noch, zum Abschluss des Podcasts habe ich noch eine Frage übrig, würde mich noch interessieren, weil das hast du eben schon ein bisschen anklingen lassen, aber ich weiß nicht, ob du dazu schon etwas sagen kannst, aber du hast eine V2 angesprochen. Kannst du dazu schon etwas sagen? Also wie verbessert sich das System von der V1 zur V2?
Also im Grunde genommen werden wir einfach die Materialerkennung deutlich, deutlich filigraner gestalten. Das heißt, wir hatten das eben schon angesprochen. Wir werden deutlich genauer und auch deutlich filigraner das Material erkennen können. Wir gehen jetzt auch ständig in neue Stoffströme rein. Also auch wenn Leute das gehört haben, heute hören und sagen, hey, ich habe einen ähnlichen Use Case, aber ich habe einen ganz anderen Stoffstrom. Einfach kurz anrufen. Also ich glaube, Gespräch hat noch nie geschadet und da können wir uns auch anschauen, was man da, wie man unterstützen kann, wie man helfen kann. Denn durchs Gespräch entstehen die besten Ideen meiner Meinung nach.
Absolut. Das ist doch ein schöner Aufruf zum Schluss, den ich gerne so stehen lasse. Super, dann sind wir damit ans Ende gekommen. Ein sehr, sehr spannendes System. Und ja, ich bin vor allem auch gespannt, ob es mir vielleicht in Zukunft einmal über den Weg laufen wird und man von euch noch mehr aus der Baubranche hören wird. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Erstmal an dieser Stelle vielen Dank für die Einblicke. Danke, Max, für deine Teilnahme an diesem Podcast.
Danke dir.
Und ich bedanke mich auch sehr bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für das Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren würden. Mehr Informationen zu den Veranstaltungen der DGAW finden Sie auf unserer Homepage unter www.dgaw.de/Veranstaltung. Viel mehr Informationen zu den Themen der Kreislaufwirtschaft und zu allen aktuellen Veränderungen finden Sie im Mitgliederbereich. Mit einer Mitgliedschaft in der DGAW profitieren auch Sie von unserem Netzwerk. Treffen auch Sie Entscheider der Branche und der Politik im Rahmen unserer zahlreichen Veranstaltungen und profitieren auch Sie von Kontakten mit langjähriger Berufserfahrung. Sie können sich außerdem auf Fachveranstaltungen zu aktuellen abfallwirtschaftlichen Themen weiterbilden und an Arbeitskreisen teilnehmen und damit branchenrelevante Gesetze durch Stellungnahmen und Positionspapieren mitgestalten. Mehr Informationen zu einer Mitgliedschaft der DGAW finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage unter dgaw.de/Mitgliedschaft, der Link dazu in den Shownotes.